Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächsgast heute ist der erste deutsche Triathlon-Weltmeister. Nein, nicht Daniel Unger, den wir schon auf diesem Kanal hatten, sondern Björn Gustafsson. Der war nämlich der erste Junioren-Weltmeister im Triathlon bei der Premiere der ITU-WM 1989 in Avignon. Unter anderem am Start Mark Allen, Jürgen Zeck, über all das und was sich bei Björn seitdem beruflich so entwickelt hat und wie viel Björn ihr alle selber schon am Fuß hattet, darüber spreche ich in der nächsten guten Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch das Ganze gefällt, dann hinterlasst gern eure Kommentare, eure Wertungen, eure Daumen hoch oder eure 5 Sterne. Ihr hört diesen Podcast überall da, wo es Triathlon Talk gibt, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bei uns auf der Website trimac.de und auch auf YouTube. Viel Spaß! Björn, das Osterfest steht vor der Tür. Wo erwische ich dich gerade?
Frank, ja, ich bin gerade hier bei, ja, wir haben so ein kleines Wochenendhaus an der Ostsee. Da wetter ich gerade Corona ab mit meiner Familie. In der Nähe von Heidkade. Hervorragend, tolles Trainingsgebiet. Kann man toll Radfahren in der Propstei, toll laufen gehen. Heute Morgen schon am Strand gelaufen. Da bin ich gerade und versuche das Beste aus der Situation zu machen.
Wie man unschwer hört, du bist Norddeutscher. Ich bin ja so ein bisschen eingeheiratet hier oder eingereist. Du kommst aus dem Norden, immer schon, dein ganzes Leben lang.
Ich komme aus dem Norden, geboren in Neumünster. Das war mal, also es ist eine tolle Stadt, so. Nee, nicht wirklich. Aber war früher mal so eine Triathlon-Hochburg. Dirk Aschmoneit, ganz früher, das war so der erste deutsche Triathlet, der unter die Top 10 beim Ironman Hawaii gekommen ist, mit Platz 7, wurde ganz groß gefeuert. Der war Neumünsteraner, mein Mentor, mein großes Vorbild seiner Zeit gewesen. Und durch ihn bin ich dann mehr oder weniger auch zum Triathlon gekommen. Und ganz Neumünster war Triathlon verrückt. Und dann später nach Kiel gegangen, jetzt wohnhaft eigentlich in Hamburg, schon seit 14, 15 Jahren.
Ja, Dirk Aschmoneit kennen viele Triathleten noch. Der war also das Ururgestein, aber du bist auch sowas wie ein norddeutsches Urgestein, ja, wenn du schon so lange dabei bist. Wann hast du deinen ersten Triathlon gemacht und wo war das?
Oh, da bin ich, ich glaube, 1984 habe ich den ersten Triathlon gemacht und der war ja in Neumünster, so, war bis dahin Schwimmer. Und Schwimmen ist dann natürlich irgendwann auch öde geworden, gerade wenn du dann die Großen gesehen hast, die dann mit so einem neuen Thema um die Ecke kamen. Das war natürlich voll spannend, Triathlon. Und dann hat eben die Startgemeinschaft Neumünster den ersten Triathlon in Neumünster ausgerichtet und da habe ich dann teilgenommen und sofort Blut geleckt. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, als ich dann das erste Mal Koppeltraining hat man ja vorher nicht gemacht. Ich bin dann vom Rad gestiegen und ich glaube, das Laufen war so 5 Kilometer um und bei. Also es war so eine Kurzdistanz und ich dachte, ich hätte Eierpappen unter den Füßen und dachte nur, was für ein wahnsinnig seltsames Gefühl. Und von dem Augenblick an wusste ich ja, das ist jetzt meine neue Sportart.
Das muss ja einer der ersten Triathlons in Deutschland fast gewesen sein. Der Ironman Hawaii wurde 18. Hat sich gegründet?
Ja, die waren ja irgendwie, ich glaube, in Gerolstein war ja auch so eine Parallelbewegung, da ist ja auch ganz viel passiert.
Gerolstein, Essen.
Essen, denn am Schliersee, genau, das waren dann alles
Triathlon,
so die. Ja, genau, das waren so alles die Sachen, wo denn Triathlon entstanden ist und hochkam. Ja. Und im Norden, wie gesagt, war es dann eben Neumünster. Tatsächlich wirklich die norddeutsche Hochburg auch lange Zeit gewesen.
Ja, dann ging es weiter. Ich habe es in der Einleitung schon vorweggenommen, du warst der erste deutsche Triathlon-Weltmeister. 1989 gab es die allererste WM der ITU. Ich weiß gar nicht, war das Juniorenrennen, was du gewonnen hast, sogar das erste in der ganzen Veranstaltung?
Ich war selber 20, 1989 und da gab es eben das Junioren- und das Männerrennen, wurde aber quasi zeitgleich gestartet, also war jetzt kein extra Rennen, war also Rennen im Rennen quasi.
Okay, waren die Frauen vorher schon dran?
Du, da fragst mich was. Gestartet wurde in 4 Wellen. Ich war in der 3. Welle. Schwimmt tatsächlich unter Sur-le-Pont d'Avignon, wurde dann durchgeschwommen. Also unter dieser vielbesungenen Brücke in einem furchtbar dreckigen Fluss. So war, ich glaube, vielleicht ist er jetzt schon ein bisschen sauberer geworden oder auch nicht. Aber das war eine spannende Zeit. Ich weiß nicht, ob die Frauen vorher dran waren. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Aber es sind nicht viele Menschen bei einer Weltmeisterschaft im Triathlon vor dir durchs Ziel gelaufen. Und wie gesagt, du warst der erste deutsche Weltmeister als Junioren-Weltmeister 1989. Ich habe die Ergebnisliste vor mir hier. Es waren 30 Starter, 26 im Ziel. Björn Gustafsson, Germany ganz oben mit einer Zeit auf der Kurzdistanz, die damals noch nicht olympische Distanz hieß, von 2:05:51.
Irgendwie, die war sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, die Radstrecke war noch ein Ticken länger und aber.
Und wenn ich mir die Zeiten so angucke, man sieht, dass du Schwimmer warst, also du warst tatsächlich von den Junioren der schnellste Schwimmer, hast dann auf dem Rad das Feld gesprengt und bist beim Laufen furchtbar eingegangen. Kann man das so sagen?
Ja, das war lange Zeit dann auch immer wieder so meine Achillesferse, also oder meine Rennstrategie quasi, immer von vorne raus gewinnen. Also wenn ich gewonnen habe, dann waren es immer Start-Ziel-Siege. Es ist nie so gewesen, dass ich das Feld von hinten aufgelaufen bin. Also es gab mal Rennen, da hatte ich dann wirklich super Läufer, aber im Kern war ich immer irgendwie ein schlechter Läufer.
Ja, heute kaum noch vorstellbar. Windschattenverbot natürlich, auch bei ITU-Weltmeisterschaften. Deine Radzeit 59 Minuten, da hast du mal locker 3 Minuten zwischen dich und den zweitschnellsten Radfahrer fast gelegt. War das so deine Stärke?
Ja, Radfahren war meine Stärke. Schwimmen natürlich, irgendwie schwimmen konnte ich, das von Haus aus, aber Radfahren war meine Leidenschaft und meine Stärke. Also da habe ich dann richtig, das klappte einfach gut. Gute Hebel, Top-Material, nee, das Material kommen wir vielleicht noch zu, das war ja früher schon noch alles ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, was man heute jetzt so mit dem heutigen Material irgendwie dann noch rausholen würde, ne? Also crazy, auf jeden Fall.
Aber
die heutige Entwicklung.
Gucken wir erstmal auf den Weg zu dieser Meisterschaft. Du warst der einzige Deutsche im Feld, gab es da irgendwie eine Qualifikation oder warst du gerade im richtigen Moment an der richtigen Stelle?
Ich glaube, man wurde gesetzt vom Verband. Der Verband konnte melden. Und dann hieß es einfach so, Weltmeisterschaft. Ja, also da war man einfach mal Glück gehabt an der Stelle. Also Olympischen Spiele haben ja nicht geklappt. Also Triathlon war noch nicht olympisch zu der Zeit. Und 3 Jahre später habe ich dann ja auch irgendwie schon die Siegel streichen müssen, verletzungsbedingt. Und insofern das große Pech gehabt, nie bei den Spielen gewesen zu sein. Also weil sonst war ich halt im Kader und alles wäre an Bord gewesen, dass man wirklich zu den Spielen gekommen wäre. Aber ja, sollte nicht so sein.
Kader ist ein gutes Stichwort. Wenn wir hier in die Männerergebnisliste reinschauen, der bestplatzierte Deutsche war auf Platz 19. Das war ein gewisser Herr Jürgen Zeck. Hattet ihr da Kontakt zu den ganz Großen? Ich meine, wenn man sich die Zeiten anguckt, so weit vor dir war der gar nicht. Es waren ein paar Sekunden, glaube ich. 2:05:10 für Herrn Zeck und du sagtest im gleichen Rennen 2:05:51 für Herrn Gustafsson.
Ja, kannst mal sehen. Also ja klar, also wir waren so eine tatsächlich, man hat früher in San Diego trainiert, also das, was heute jetzt irgendwie Fuerteventura ist, war früher San Diego. Und es gab ein Jahr sogar eine Wohngemeinschaft, Jürgen, Wolfgang Dietrich, Herr Aschmann, also Dirk Aschmoneit und ich.
So. Echt? Tatsächlich?
Ich war dann ich war der kleine Pups, ich war ja immer 4-5 Jahre jünger, also das waren ja echt wirklich dann die Großen. Musste dabei mit denen immer, damit durch, ne? Wobei Jürgen und Wolfgang sind woanders geschwommen. Die sind in Karlsbad geschwommen. Dirk und ich sind in San Diego beim UCSD geschwommen. Das war der kleine Unterschied, aber ansonsten hat man halt viel zusammen trainiert.
War das dieses legendäre Jahr, wo die alle so furchtbar fett geworden sind, weil sie nicht wussten, wie viel Kalorien Orangensaft hat?
Nee, das war gar nicht Orangensaft. Ich glaube, das ist ein völliger Irrtum. Das war Peanut Butter. Also wir haben eimerweise Peanut Butter gegessen. So irgendwie haben wir das da so entdeckt. Und allen voran, Herr Zeck, der war ja früher auch für sein, ich weiß gar nicht, hört Jürgen das jetzt? Ich kann ja sein, ne? Aber Jürgen war ja früher für sein Babyspeck bekannt und berühmt. Und tatsächlich hat er auf diesen riesen Ami Peanut Butter Eimer. Und da hat er oben auf dem Deckel, weil wir da immer von genascht haben, hat er dann mit Edding draufgeschrieben, The Secret of My Success. Das war, also, das ist so, manche Bilder im Leben vergisst du ja nicht. Und das war, haben wir uns alle so drüber bekringelt. Heute wäre das natürlich ein Insta-Post oder sonst wie was wert gewesen. Aber The Secret of My Success. Jürgen Zeck Peanut Butter. So ein Kilo-Eimer oder irgendwie so. Crunchy Peanut Butter. Das war sein Geheimnis. Auf jeden Fall immer gut Energie. Ja, und so war das. Also da hat man sich noch ganz anders ernährt.
Ja, und ihr habt euch sportlich den ganzen Tag die Kante gegeben.
Ja, viel hilft viel. Also da wurden einfach richtig viele Kilometer auf dem Rad geschrubbt. Es wurde richtig viel gelaufen und es wurde richtig viel geschwommen. Also da war so eine Arbeitswoche 35 Netto-Stunden Training war, also das war so das, was man machen musste eigentlich.
Und jede Radtour ein Rennen?
Logo.
Logo.
Also ja, es gab dann auch immer den Wednesday Ride. Vielleicht gibt es den heute immer noch. Also es gab immer in dieser ganzen San Diego Trainings-Community, warum haben wir da trainiert? Das war also so der Hotspot. Ne? Da hat dann Mark Allen hat da gewohnt, Scott Tinley. Und es gab, wie gesagt, immer diesen Tuesday Run. Das waren immer so 18 Kilometer Läufe, der ging gegenüber so einen Golfplatz. Wurde mit ganz, ganz vielen Leuten, also schon damals Community gab es da schon immer. Also wie gesagt, wir reden über eine Zeit, das ist über 30 Jahre her. Da gab es diese ganze Triathlon-Community. Und ja, dann wurde da am Ende wurde das dann so ein schnelles Rennen, da feuerfrei. Ne? Also mit Mark Allen bist du dann da gelaufen. Jürgen hat ihm immer gut die Kante gegeben. Ich bin dann halt beim Laufen rausgeflogen, irgendwie in eine der schwächeren Gruppen reingerutscht, mir will ich mal sagen. Und am Mittwoch war immer dieser Wednesday Ride. Der ging dann auch immer, oh, ich weiß gar nicht, 140 Kilometer oder sowas, so eine Wendepunktstrecke. Und da war dann nach dem Wendepunkt eben auch immer All-In und Vollgas und also volles Rennen. Aber so wurde trainiert, ja klar, immer Vollgas, immer Druck.
War das damals schon ein Beruf, Triathlet, oder war das noch der gelebte Traum?
Nee, für mich war es schon Beruf. Also ich war einer der wenigen Deutschen, die davon leben konnten. Also wenn gleich, also das sind jetzt, du bist über die Runden gekommen, ne? Du hast einen Sponsorenvertrag gehabt.
Mein erster Sponsor war das damals? Ja, genau.
Also mein erster Sponsor war Le Coq Sportif. Ich glaube, die gibt's heute gar nicht mehr. Die waren ja ganz, ganz früher mal richtig groß.
Große Triathlon-Marke.
Ja. Große Triathlon-Marke. War the latest shit früher so. Und dann kam Avia, war mein zweiter Sponsor. Das kam dann über den TSV Roth. Da war ich dann auch 2 Jahre lang in der Mannschaft. Bin mit denen 2-mal deutscher Mannschaftsmeister geworden. Und der Detlef Kühnel eben noch, der ja auch die Challenge, also den Ironman Roth seinerzeit.
Ich erinnere mich noch an einen Werbeslogan, nur Cowboys wollen in ihren Stiefeln sterben.
Von Avia?
Ja.
Oh ja, das, okay, also die Brand gibt es heute ja auch eigentlich gar nicht mehr, aber nee. Da bist du mir sogar noch voraus. Ja, und dann am Ende war ich nachher bei Nike bis zum Ende unter Vertrag.
Und da konnte man tatsächlich dann von leben schon in den ersten Jahren des Triathlons.
Ja, Leben ist ja immer so, das war ja, du hast natürlich irgendwie deine Kasse aufgebessert mit den Startgeldern, Antrittsgeldern und Siegprämien, die du bekommen hast. Also das war dann schon irgendwie auch Teil des Spiels, dass du irgendwie die Kohle von den Rennen brauchtest. Und ich konnte, meine Freundin und ich konnten damit uns gut über Wasser halten. So klappte irgendwie. War ja Auto, war ja auch irgendwie und Material hattest du ja. Das war schon eine tolle Zeit. Also gab nicht viele, die das seinerzeit in Deutschland irgendwie von sich sagen konnten, Profi zu sein. So war man ja eben.
Ja, du hast Material erwähnt, das Material des ersten Weltmeisters. Gab es damals schon Neoprenanzüge?
Ja, die erste Brand war Aquaman. Die haben den ersten Neoprenanzug. Damit kam Dirk um die Ecke. Da haben wir dann noch mit Edding so unseren Namen raufgeschrieben und noch den Verein und so. Also das machst du heute alles gar nicht mehr. Also das gab noch so doppelt kaschiertes, farbiges Neopren in den Anzügen. Wenn man heute auch noch mal so irgendwie so alte Werbeanzeigen so vom Triathlon Altenried oder sowas sieht, ne, aus Immstadt, so alte Kataloge, wo dann die ganzen Buddies irgendwie Model standen, du bist. Also wirklich, es ist ja herrlich gewesen. Und Triathlon, Neoprenanzüge gab es schon. Ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind. Das muss auch so irgendwie so. Doch, ich glaube, bei meiner deutschen Jugendmeisterschaft 86 hatte ich Neopren schon an. 86, glaube ich, kamen die ersten raus, ja. Und und los ging es dann beim Radfahren, natürlich früher mit einem ganz normalen Rennrad. Heute, was so heute so ein Retro-Style ist. Mhm. Und dann irgendwann kamen so Zeitfahrräder auf den Markt, dass die hatten dann so 26 Zoll Vorderräder mit solchen Hornlenker, mit solchen Hörnchenlenker, kennst du vielleicht noch. Ja. Und ich glaube, meins hatte denn, der Sattel hatte eine Überhöhung, ich meine von 29 Zentimetern bei mir.
Ui, ja.
So, also du hast dann richtig, so und damit bist du denn, damit das war so, ich weiß gar nicht, ob ich in Avignon schon, ich glaube 89 habe ich dann auch schon so einen, kein Scott-Lenker, so einen Profile-Lenker gehabt. Mhm, also Profile war ja, gab ja damals diese Scott-Lenker, diese mit diesem ganz verrückten Biegung und eben Profile als Gegenspieler.
So ein Hirschgeweih war das, ja.
Der Scott-Lenker war so ein Hirschgeweih, ja, genau. Und nicht zu verwechseln mit, nee, anderen Geweih, was man hinten rauf, aber und Grip Shift war dann die Schaltung, die da oben rangekommen ist. Also die ersten Schalter waren dann Grip Shift. Das war so eine, ich glaube, aus Gripshift ist dann auch jetzt SRAM hervorgegangen. Oder SRAM war früher auch schon
Gripshift. Ja, Gripshift also ist immer kaputt gegangen irgendwie. Hat nie so.
Nee, ich fand's super. Echt? Ich hab's geliebt. Also ja, ich fand's mega geil.
Ja, ich musste mehr schalten als
super.
Du.
Super. Also okay, ja genau. Ich bin immer nur 53-12 gefahren. So.
Nee. Mit Scheibe?
Ja, Scheiben, die erste Scheibe auch von Dirk seinerzeit, so eine Campa. Campagnolo hat noch Scheibenräder früher gemacht, aber dann nachher irgendwie so eine Spengle-Scheibe. Dann habe ich Zip als Sponsor gehabt, also vorne so ein Treespoke. Die gibt's ja auch gar nicht mehr, diese Carbon-Treespokes. Wenn du da mal Seitenwind reingekriegt hast, dann wusstest du aber auch, wo der Bartel den Most holt. Und gerade wenn du in so einer Aero-Position warst, ne, also wenn du im Lenker irgendwie tief auf einer Abfahrt und dann Seitenwind bei so einem Treespoke und dann hast du ja immer vorne auch nur so eine Carbon-Felge gehabt. Das heißt, du musstest immer beim Bremsen auch so 2-3 Mal anbremsen, ist das Wasser, also wenn es geregnet hat, ne? Also kam ja auch mal vor, erstmal das Wasser wegbremsen und ansonsten haben die schlagartig eingesetzt, die Bremswirkung und dann, ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Vollbremsung so mit einem Vorderrad gemacht hast bei 80, 90 auf einer Abfahrt. Also es waren schon wilde Zeiten, also da hat sich heute schon einiges getan in Richtung Sicherheit, sage ich mal.
Ja, und die Schuhe waren wahrscheinlich auch noch fest eingeschnürt in den Riemchen.
Nee, Schuhe von Le Coq Sportif gab das Rad Schuhe, die hatten hinten, also einen Einstieg von hinten. Da hattest du so eine Lasche, also quasi, die waren quasi hinten offen, wie so eine, ja, wie so ein Birkenstock-Pantolette. Und dann bist du von hinten reingestiegen und hast quasi dann so ein Fersenriemen nur festgemacht. So. Also das drückte natürlich wie Hölle auf die Achillessehne, aber egal. Also so, das war the latest shit.
Aber die Schuhe waren fest dran, es gab noch nichts zum Klicken oder so. Es gab irgendwann mal.
Doch, also ganz am Anfang natürlich mit Riemen und hier so eine mit Metallkäfig und Lederriemen, ja, ja klar. Genau. Also damit sollte sowieso jeder heute auch mal Rad fahren, um zu sehen, was das überhaupt bedeutet, mit solchen Klickpedalen zu fahren, weil wenn du die mal richtig anziehst und dein Fuß dann abstirbt, also dagegen sind alle anderen Fußschmerzen sowieso lächerlich. Also so, das ist, ja, und dann kamen natürlich irgendwann die ersten Klickpedalen, ja. Die Look kam dann ja mit, was heute das Look-System ist ja heute noch bei Shimano und allen möglichen verbaut, also das ist ja so das erste System gewesen, ja.
Ja.
Dann kam Time auch noch raus, das waren so die ersten Anfänge von den ganzen Klickpedalen. Time gibt's ja heute auch noch.
Und natürlich völlig noch überdimensionierte Helme und auch Brillen. Die Brillen sind wieder in.
Ja, die Brillen habe ich jetzt auch gesehen, die sind wieder in. Ja, klar, also helmmäßig bin ich denn auch so riesen Eierschalen gefahren. Bell hatte da mal so einen riesigen Helm, der musste natürlich sofort her mit so einem Frontvisier. Und dann kam aber auch schon Giro, dann war Giro und Oakley war noch mein Helm- und Brillensponsor nachher. Und da hast du dann auch so einen Aero-Helm gehabt mit so einem ganz langen Schwanz nach hinten. Also im Grunde genommen hat sich da, die Helme waren früher schon cool, also so, also die Aero-Helme. Und die Brillen waren natürlich, Oakley kam ja, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt, aber die gibt's jetzt wieder als Retro-Style.
Ja. Also, ich finde sie schlimm, also, aber naja, alles hat seine Zeit, halt manche so. Zeit also kommt wieder. Ne?
Genau, so 30 Jahre kommt alles wieder irgendwie, ja.
Ja, wollen wir hoffen, dass die Wettkampfbekleidung nicht wiederkommt. Also die ist ja quasi mit Faris al-Sultan ausgestorben.
Also wir haben ja damals die Rennen alle in Badebuchsen gemacht, genau, so richtig. Ja. Ne? Also in Badehose, sehr zur Freude der weiblichen Zuschauer, muss man ja auch immer sagen. Das hat sich ja alles, ja, das wird, glaube ich, nicht mehr wiederkommen. Also was du da auch teilweise für Scheuerstellen zwischen den Oberschenkeln hattest, also du musstest dann immer Vaseline an den Sattel schmieren. Damit du das nicht aufgerieben hast, ne? Also das musste man dann auch richtig im Training immer so in Badehose, sind wir dann auch im Training gefahren, um das einfach zu trainieren. Aber das war so die Rennklamotte. Also Einteiler gab's auch schon, waren aber völlig uncool. Ging überhaupt nicht. Also no way.
Aber man hat das so. Auch bei 12 Grad und Nieselwetter in Neumünster gefahren.
Durchgezogen, klar. Logo. Ja. Logisch.
Ja, und Laufschuhe hatten auch noch keine Carbonbrücke drin. Da.
Nee, Laufschuhe, du, das ist, also da hat's eigentlich auch fast die größte Entwicklung irgendwie gegeben über die Jahre. ich weiß noch, der erste Lecoq Sportivschuh, da war im Rückfuß, haben die Dämpfungselastomere von LKWs verbaut. Also, ich weiß nicht, muss man darauf achten, wenn du so einen LKW überholst, die haben immer so 30, 40 Zentimeter so Elastomere neben den Blattfedern. Und da hat man sich gedacht, hey Mann, das Zeug muss doch super sein. Das verbauen wir mal hinten in den Laufschuh rein. Das war natürlich knüppelhart, so. Also von EVA oder PU-Material ja meilenweit entfernt. Und auch vom Gewicht. Und also bei mir hat es dann auch dazu geführt, dass ich also ja leider in der Zeit mit Lecoq Sportif mir tatsächlich auch so eine Schienbeinkantenreizung da schon eingefangen habe. Und die habe ich auch nicht mehr weggekriegt bis zum Ende. Die hat mich dann auch zum Ende hin zerlegt. Also ich glaube, ich bin in meiner ganzen Triathlon-Zeit, ich weiß nicht, vielleicht 100 Kilometer schmerzfrei gelaufen, aber ansonsten nur Schmerzen beim Laufen gehabt. Also es war nicht komisch, war nicht gut. Also deshalb könnt ihr alle da draußen so froh sein, jetzt Triathlon zu machen. Ihr wisst gar nicht, was wir früher durchgestanden haben. Wir waren noch die wahren Helden, wir waren noch die echten Recken.
Ja, also deine Laufzeit auf dem Weg zum Weltmeistertitel 39:10. Wechselzeiten sind hier alle mit 0:00:00 angegeben. Das heißt,
wir waren alle mit drin, logischerweise.
Ja, klar.
Ne? Also so gab's noch nicht, gab da noch keinen Split und Wechsel rausrechnen, also no way, das gab halt eine Schwimmzeit, ich weiß nicht, wann da gestoppt wurde, ob du aus dem Wasser und dann beim Rad, das wurde einfach mit reingerechnet da alles so.
Ja.
Musstest du halt schnell sein, ne?
Ja.
Beim Umziehen.
Und das Podium, Björn Gustafsson, Germany, Enrique Chevado Huerta, Mexiko und Dave Pier aus USA. Du warst Weltmeister, was hat das bedeutet, als du wieder nach Hause gekommen bist?
Ja, das war schon total, das war ja nun die erste Weltmeisterschaft und dann also ein Riesenempfangskomitee bei uns zu Hause in Neumünster dann und auch im Bus herrschte eine super Stimmung. Wir sind ja mit dem ganzen Mannschaftsbus nach Avignon gefahren, also alle mit im Bus und haben da richtig gefeiert und auch die ganze Nacht lang. Das war schon, ja, das hast du gar nicht so realisiert. Ich weiß gar nicht. Also es war so, ja, es war natürlich... War cool, aber man konnte man sich auch nichts verkaufen so. Also es wäre heute ja was anderes, ne? Also wenn du heute Weltmeister werden würdest. Aber was ja das Beste war, ich meine, Mark Allen war zeitgleich Weltmeister, den kennt man ja heute immer noch.
Ja.
Also quasi mit Mark Allen so der erste Triathlon-Weltmeister zusammen gewesen sein, zu sein, das und mit dem auch ja irgendwie immer zusammen trainiert zu haben, wenngleich ja, Mark ist ja immer auch so ganz, ganz introvertiert und zurückhaltend gewesen, damals auch schon so. Da hat
damals
viel geredet, habe ich mit ihm nicht.
Als heute, ja. Also er hatte seinen Guru.
Ja, damals war der total, total introvertiert. Also wir schwammen sogar auf einer Bahn zusammen im UCSD. Aber trotzdem richtig mal geredet mit ihm habe ich nicht. Ich war halt auch war ein Kid, ne? Also ich war irgendwie 19 oder sowas. So. Das ist ja. Andere Welt, andere Altersklasse, sag ich mal.
Er war der Triathlet der damaligen Zeit.
Er war der Triathlet, genau. Ja, ja und Dave Scott natürlich, ne? Also das war schon, dieser Iron War war ja auch, glaube ich, 89. Also es war ja alles so in dem Jahr. Aber das war schon, ja, das war der Held, klar. Und Scott Tinley, Scott Molina, Dave Pick. War ja auch, also
Mike,
es gab
Mike
ja
Pick.
Schon.
Ja.
Mike Pick, ja. Genau, ja.
Also wenn man mal in die Ergebnisliste reinschaut, viele Namen, die erfahrene Triathleten noch kennen. Mark Allen hat gewonnen vor Glenn Cook und Rick Wells. Dann Miles Stewart,
ja.
Ne, verdienter Athlet. Rob Barrell aus Holland auf Platz 5. Der beste Europäer. Der Glenn Cook war Brite. Rob Barrell hat ja auch noch lange irgendwo Triathlon betrieben. Brad Bevan, Mike Pick hast du schon erwähnt. Ja, wie gesagt, Jürgen Zeck auf Platz 19. Da waren schon Namen am Start.
Das war das Rennen, ne? Das erste große, richtige internationale Kurzdistanzrennen, wo alle für angereist sind. So. Ja.
War das deine einzige Weltmeisterschaft oder bist du dann als Titelverteidiger?
Nee, denn kam noch, ich glaube, zwei weitere und dann war ja leider bei mir auch irgendwie vorbei. Also war jetzt nicht die einzige. Aber denn es fing auch in Orlando, in Florida war dann nochmal eine Weltmeisterschaft. Ich glaube, die war U91 oder so, bin mir nicht mehr ganz sicher.
In Disney.
Da kam dann aber das.
In Disney.
Ja,
World,
die
genau.
War die, in Disney World, im Epcot war die, glaube ich. Super Schwimmkulisse, das war ganz toll. Aber die Radstrecke war so eng, da kam das erste Mal Windschatten auf.
Ja.
Und insofern, da hat das Triathlon leider sein schlimmstes Gesicht gezeigt bei dem Rennen. Das war halt eine Katastrophe, ne? Also, als Radfahrer hast du dann eben da wusste man ja gar nicht mit der Situation umzugehen. Also, dass Windschatten gefahren wurde hinter mir, das wusste ich sowieso schon von einigen Rennen, dass es da immer eine Gruppenbildung gibt. Ich war ja immer irgendwie vorne mit dabei beim Radfahren und da auf einmal ja war dann alles verstopft. Da gab es auch einen richtigen Massenstart, logisch, von dem Elitefeld der Männer. Da war ich dann ja auch in der Männerklasse und ja, das war einfach total frustrierend, das so zu erleben.
Jetzt muss ich raten, hat Greg Welch gewonnen?
Die WM, ich glaube, du bist fast besser informiert.
Ich müsste es jetzt nachgucken, aber das finden wir sicher. War es dann eher so, dass du die Lust am Triathlon verloren hast, oder war es tatsächlich das Verletzungspech, was dich immer mal weiter eingeholt hat, dass du dann?
Nee, das war das Verletzungspech. Also ja, die Lust habe ich auch so ein bisschen, das war jetzt aber nicht das Thema Windschatten. Es war einfach, wenn du mit 16 habe ich quasi angefangen, Triathlon leistungsmäßig zu machen, mit 16 bin ich halt deutscher Jugendmeister geworden. Dann wusste ich, okay, das scheint wohl jetzt so deine Sportart zu sein. Und dann ging es eben los. Also dann war natürlich noch die Schule auch noch da bis 18. Aber danach bin ich dann gleich zur Bundeswehr, sind wir ja noch hingekommen, eben zur Sportkompanie, und habe dann eigentlich nur noch trainiert, nur noch für den Sport gelebt. Und ich glaube, das hat sich doch ein bisschen abgenutzt, dadurch, dass man früher so super viel, also ich meine, ein Tag ohne 3 Trainingseinheiten war jetzt mal ein schlechter Tag, ne? Und du hast eigentlich nur trainiert, und ich glaube, es hat sich schon ein bisschen abgenutzt, dann kam aber diese Verletzung zu, und an meinem 23. Geburtstag war dann auch Ende. Also wirklich bei so einem langen Lauf am 23. Geburtstag war dann auf einmal, hat sich die Knochenhaut von der Tibia, also vom Unterschenkelknochen, abgelöst. Und das sind Schmerzen, also die sind, haben nochmal eine ganz neue Dimension erreicht. Danach war 2 Jahre schmerzfreies Gehen nicht mehr möglich.
Mhm. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Greg Welch war der 2. Weltmeister nach Mark Allen, dann kam Miles Stewart, den wir auch erwähnt haben, und dann kam die Zeit der Briten mit Simon Lessing und Spencer Smith.
Ja.
Ja, das heißt, so der große Traum Ironman Hawaii, gab es den für dich damals, der unerfüllt geblieben ist dann?
Den gab es schon. Also die Idee war immer, ja, Hawaii mache ich denn so, wenn ich 27 bin. Also ich wollte vorher ganz klar Kurzstrecke machen. Das ist dann halt hat nicht mehr geklappt. Und dann kam flammte nochmal irgendwie so um die 30 so eine Idee auf, ja, jetzt trainiere ich nochmal für Hawaii. Und also als ich schon lange irgendwie nicht mehr Triathlon aktiv gemacht habe, jetzt fange ich nochmal wieder an und gehe nochmal nach Hawaii und versuche mich nochmal zu qualifizieren, aber ist dann auch irgendwie nichts draus geworden. Also ja, ist immer, ja, würde ich schon nochmal gerne machen, aber man muss ja dann auch wieder echt richtig trainieren und richtig im Saft stehen. Du willst da ja auch nicht hin und irgendwie dann nur so ein Rennen des Leidens haben. Ich meine, klar, müsstest dich ja erstmal qualifizieren, ne? kann ja auch die erste Hürde sein, sowieso, weiß man nicht.
Ja, aber rot bist du gestartet, das war damals aber noch eine Mitteldistanz, glaube ich.
Ja, genau, rot war in dem Jahr, wo ich da gestartet bin, eine Mitteldistanz, bin ich dann 7. geworden. Deshalb bin ich da auch gestartet, weil es Mitteldistanz war. Habe mich dann auch eher auf die Mittel, also heute wäre das ja 73, auf die Mitteldistanz fast mehr spezialisiert. Bin dann da auch einmal hinter Jürgen Zeck 7 Sekunden Rückstand deutscher Vizemeister geworden in einem der wenigen fairen Rennen in dem Jahr. In dem Jahr gab es das Kurzdistanzrennen in Berlin, die deutsche Meisterschaft. Das war dann wieder so ein Windschatten-Farce-Rennen. Da bin ich dann als erster vom Rad gestiegen, zusammen mit Rainer Müller. Auch ein alter Triathlon-Recke, und hinter uns nur so ein riesen Windschattenpulk, und da haben wir dann auch, ja, eigentlich das Rennen demonstrativ langsam gelaufen, also weil wir darauf auf diese Missstände hinweisen wollten, aber das war dann den Leuten, die sich im Windschatten schön abgeduckt haben, auch egal.
Okay.
Die ganze Zeit.
Manche Dinge ändern sich nie.
Nee, ist dann halt so, ne? Ja.
Ja.
Leider.
Ja, aus deiner WG, Jürgen Zeck, der wohnt inzwischen in Thailand, Wolfgang Dittrich und Dirk Aschmoneit sind in den USA geblieben. Du bist zurück in den Norden gekommen.
Ich bin zurück in den Norden, hab dann nach meinem Sport erstmal nochmal 2 Jahre mich im Einzelhandel versucht, mit meiner damaligen Freundin so einen Radladen aufgebaut. Das hat auch ganz gut geklappt. Und dann aber mit 25 angefangen, tatsächlich Sport zu studieren oder überhaupt zu studieren, also mit 25 wohlgemerkt, hab erstmal BWL reingerochen, dann aber gemerkt, dass es total überhaupt nichts für mich ist, viel zu langweilig, und dann das sportwissenschaftliche Studium angefangen, so, und dann quasi Magister in Sportwissenschaft gemacht.
Ja, im Norden, in Kiel oder wo hast
du? Im Norden, in Kiel. In Kiel habe ich denn gelebt, genau, also am Wasser.
Mhm. Am Wasser. Und das Wasser, das brauchst du bis heute. Wie gesagt, du bist auch gerade an der Ostsee. Du hast dann irgendwann den Schwimm-Neo gegen den Surfer-Neo getauscht.
Das hatte ich sowieso schon ganz früher, also war Surfen, Windsurfen meine Leidenschaft und dann kam ja irgendwann das mit dem Triathlon dazu und dann ging das nicht mehr unter einen Hut, dann musste ich mich halt entscheiden, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich Triathlon, aber jetzt wieder, ich habe, glaube ich, viel mehr Neoprenanzüge als alle anderen Triathleten, also in allen möglichen Dicken und Ausführungen, aber halt irgendwie ja klar zum jetzt Kitesurfen aktuell, große neue Leidenschaft.
Ja, der Unterschied zwischen dir und mir ist, oder einer der vielen Unterschiede, du hast den Eignungstest für ein Sportstudium geschafft, ich habe das nie geschafft, ich habe das auch mal versucht. Das heißt, du bist auch ein Multitalent, du musstest turnen können wahrscheinlich dafür.
Ja, es ist, das muss man können. Also und tanzen auch noch. Also Tanzen und Turnen sind wirklich die beiden großen Hürden irgendwie im Sportstudium. Da musstest du durch, ja genau, da musst du denn. Es war kein Eignungstest, bei uns gab's das nicht. Das ist an der Sporthochschule in Köln, ist immer das große Happening, der Eignungstest dort. Aber du musstest natürlich, klar, um das Studium zu bestehen, musstest du diese Fächer, musstest du eine Prüfung ablegen. Ja, und schon so irgendwie mit Riesenfelge am Hochreck, ne? Also da musst du schon ein bisschen für trainieren.
Respekt.
Aber es geht. Ja, es geht aber. Ja.
Respekt. Ja, das Sportstudium, das hat dann auch deinen weiteren Weg geebnet. Warst du da als Triathlet auch ein Exot damals noch oder gab es da
schon? Wo?
Im Sportstudium.
Ja, ob ich da noch als Triathlet aktiv war?
Nein, oder war man als Triathlet damals noch Exot?
Exot. Nee, warst du gar nicht. Also Triathlon, da waren ganz viele Leute, die irgendwie Triathlon gemacht haben in dem Studium. Also da hat man sich dann wirklich so zusammengerafft. Ich habe dann in der Zeit auch wieder tatsächlich ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr wieder zu trainieren. Schmerzfrei war ich dann ja wieder und bin dann auch, habe angefangen Marathons zu laufen, auch so ganz okay, aber natürlich lange nicht mehr in dem Speed wie noch in der Zeit davor. Aber nee, ein Exot warst du nicht. Also ja, aber du hast natürlich im Sportstudium lernst du quasi erstmal. Ich bin dreimal durch die Klausur Trainingslehre gerauscht, weil ich natürlich jedes Mal mit so einer Arroganz da reingegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ja ey, Trainingslehre, weiß ich sowieso alles und musste dann halt die mündliche Nachprüfung. Also das hing einmal, das war tatsächlich unvorstellbar und von dem Augenblick an habe ich dann auch erstmal gemerkt, was ich eigentlich wirklich alles falsch trainiert habe. Also das ist schon, man braucht ja manchmal ein bisschen länger, ne, bis man das rausfindet.
Ja, wie hat sich dann so entwickelt, was du später mal beruflich werden wolltest, machen wolltest?
Ja, also das hat sich eigentlich ganz organisch hin entwickelt. Also ich habe eigentlich in der Zeit, erstmal habe ich festgestellt für mich so, BWL oder andere Studienfächer sind jetzt gar nichts für mich, Sport ist mein Leben, es muss also irgendwas mit Sport sein. Und dann habe ich in der Studienzeit parallel bei einem Orthopädie-Techniker angefangen zu arbeiten. Da bin ich dann durch Zufall reingerutscht und habe da tatsächlich so von der Pike auf angelernt, wie man Schuheinlagen baut und herstellt. Das war dann halt erstmal so ein Studijob, dass du irgendwie über Wasser kommen konntest und dann habe ich den Arbeitgeber da gewechselt und der hat irgendwie so meine Qualitäten gesehen und hat mir dann die große Chance gegeben und gesagt, pass mal auf, ich mache hier Bewegungsanalyse und der war auch sehr innovativ schon in der ganzen Zeit. Wir reden ja über das Licht jetzt ja schon 25 Jahre zurück und der hat gesagt, Björn, hast du nicht Lust, dieses ganze Thema zu übernehmen und weiter auszubauen? Und dann habe ich da des Nachts wirklich die Kameras angebaut und das war alles noch, da gab es ja noch keine Digitalkameras, das war alles noch so mit VHS-Rekorder und mit Jog-Shuttle und mit Bildsplitter musste man sich das dann alles zusammenlöten halbwegs und habe dann eben angefangen, mir das ganze Wissen zum Thema Bewegungsanalyse oder die richtige Laufbewegung, will ich mal sagen, anzueignen, weil da folgt natürlich auch ganz viel intrinsische Motivation. Also was habe ich eigentlich alles falsch gemacht? Weil ich war ja in meinen Zeiten eigentlich wie so ein Ferrari, sauschnell, aber immer in der Werkstatt. Und das war ja so, das ist mein Kernproblem gewesen. Ich habe jede Laufverletzung, die du dir nur vorstellen kannst, außer herausfallende Zehennägel, habe ich quasi alles gehabt. Und das hat mich jetzt so ein bisschen angetrieben. Was heißt ein bisschen? Das treibt mich immer noch an, eigentlich den Leuten das zu ersparen. Ne? Also ich habe da wirklich Höllenqualen, habe ich durchgestanden mit meinen ganzen Verletzungen. Und das war so der innere Antrieb. Und das ist, ja, und daraus ist dann eben jetzt auch meine berufliche aktuelle Tätigkeit entstanden.
Das heißt, du hast Läufer ohne Ende auf dem Laufband vor der Kamera gehabt und Erfahrungen gesammelt ohne Ende.
Ja, 3000, glaube ich. Ui. Ja, also es war super. Also die Leute sind wirklich, ich saß in Kiel und die sind aus Koblenz teilweise gekommen. Also es waren irgendwie,
das war Jürgen.
Ich glaube, 8, 9, ja. Ja, vielleicht, nee, da war es nicht. Aber die haben wirklich 8, 9 Tage Anfahrt auf sich genommen, haben Urlaub genommen, weil sie irgendwie gehört haben, hier zu dem musst du hin, der analysiert dich und das war toll. Also da hatte ich dann so 30 Leute in der Woche immer, die ich analysiert habe, für die ich dann die Hilfsmittel entwickelt und gebaut habe und Schuhempfehlungen, habe eine Schuhdatenbank aufgebaut, also ganz neue, habe mit allen Schuhbrands Kontakt gehabt, das immer noch, also ist immer noch ein wichtiges Thema, was ich beruflich mache, und Schuhe klassifiziert und eingeteilt und ausgemessen, das hat mich dann so eingetrieben, ja, das war, ich wollte ja auch mal zu Wetten, dass, gibt's ja auch nicht mehr Wetten, dass,
nee,
und meine Wette wäre gewesen, ich erkenne jeden Laufschuh am Sohlenprofil, so. Das wollte ich denn mit Markus Wucherer, der auch so ein alter Triathlon-Recke. Ja. Wir haben uns das mal zusammen irgendwie ausgedacht, als wir zusammen trainiert haben und ich da in Oberstaufen zum Training war. Im Allgäu, das haben wir immer regelmäßig gemacht, dass wir mal zusammen trainiert haben. Und da haben wir uns gedacht, ey, wir müssen mal zu wetten, das. So, das wäre unsere Wette. Haben wir aber nie gemacht, leider.
Es hat nur für Herzblatt gereicht, glaube ich, ja.
Oh ja, ja genau, Herzblatt. Hm, kennst du auch noch. Gibt's auch nicht mehr. Alles alte Formate, ja genau. Da war ich war mal bei Herzblatt. Picker bei Herzblatt war ich auch mal.
Picker sind die sich dann eine von den drei Frauen hinter der Wand aussuchen.
Ja, Picker sind die, genau, die in Unterzahl sind, die sich die aussuchen, genau. Herrlich. Also muss man alles noch machen. Alles mal ausprobieren.
Also ein bewegtes Leben mit ganz viel Bewegungsanalyse. Was war der Punkt? Warum sind die Leute zu dir gekommen? Die wollten eine Einlage haben oder sie wollten wissen?
Ja, die wollten schmerzfrei sein. Ja. Also das Thema ist, du hast ein Problem und du hörst irgendwie, da ist wohl, keine Ahnung, Guru, einer, der sich auskennt. Egal, das damals gab es ja noch keine sozialen Medien und so. Das hat sich dann einfach rumgesprochen. Ich habe dann auch schon viele Publikationen geschrieben, für Fachmagazine, aber natürlich auch so für, ja, ich glaube, in deinem Magazin, früher im Running-Magazin, ja auch schon Artikel über Laufschuhe. Und ja, das lesen die Leute, haben das damals schon gelesen und dann dich irgendwie, Internet gab es ja schon, Google gab es auch schon, dich dann rausgefunden, wo du bist und dann da einen Termin mit dir gemacht. Also ja, so war das schon immer. Also wenn gute Arbeit, zahlt sich dann eben aus.
Ja, und irgendwann wurde dein eigenes Unternehmen daraus.
Irgendwann wurde mein eigenes Unternehmen, genau. Im Jahre 2000 dann gegründet mit eben dieser Idee, Mensch, irgendwie ist ja so Laufanalyse, kann ja ein Thema sein. Und dann habe ich ein Verfahren entwickelt, das habe ich dann mit einem Entwickler in eine Softwareform gebracht, wie du den richtigen Laufschuh findest, mit einer Datenbank hinten dran. Und dann ging das seinerzeit los, habe ich mich auf die ersten Messen gestellt, also auf die ersten Fachmessen und eine CD verkauft. So, das war dann irgendwie, du hast so einen Roll-Up-Banner dir gebaut und wirklich nur diese CD verkauft. Und das funktionierte. Da haben wir dann irgendwie auf der ersten Messe, ich glaube, 4 Aufträge geschrieben und ich nur so, wow, das ist ja cool. Und das war so der Startschuss, ja. Und dann kam irgendwie richtig los, ging es dann, als Nike zu mir kam. Ich habe das Ganze dann weiter und weiter entwickelt und in so ein Möbelstück gebracht und dann was entwickelt. Und das habe ich dann den großen, drei großen Brands, Adi, Essex, Nike, vorgestellt, so als quasi SMU, Special Make-up. Und Nike hat gleich gesagt, okay, wollen wir aber exklusiv haben. Und das hat Nike dann 100 von diesen Terminals gekauft und in der deutschen Fachhandelslandschaft präsent oder platziert, mit so einem Order-Volumen-Paket von Schuhen, was die Händler dann kaufen mussten und dann zack auf einmal, und dann kam das erste Mal Geld in die Kasse und dann dachte ich nur, ey, das ist ja cool, so. Und das war der Start. Also es war wirklich, wirklich aus der Biomechanik-Expertise eine Software entwickelt und daraus dann immer irgendwie weitergemacht, so. Und jetzt hin im Augenblick, letzter Stand eben, Einlegesohlen für Sportschuhe. Also die Idee ist natürlich, ja, mit Analysen kannst du natürlich nicht alle erreichen. Und das ist immer ein schwieriges Thema, wenn alle bei dir Analysen machen wollen. Kannst du ja gar nicht abdecken zeitlich. Deshalb eben eine Akademie aufgebaut, wo ich mein ganzes Wissen weitergegeben habe oder weitergebe an eben so Fachkräfte. Also ich sag mal Orthopädie, Techniker, Sanitätshäuser. Also alle Leute, die so in diesem paramedizinischen Berufsfeld sind. Und dann aber gemerkt, nee, kannst ja auch nicht alle mit erreichen. Und dann kam eben diese Sohlenentwicklung ins Spiel. So, ja, da sind wir jetzt.
Aber diese Bewegungsanalyse, die gibt's weiterhin, auch wenn du die nicht mehr persönlich machst. Ihr könnt sie auch nicht alle in eurem Hamburger Institut abwickeln. Wo geht man?
Nee, genau.
Wo steckt Gustafsson drin?
Ja, wir haben so einen Storefinder bei uns auf der Website. Da könnte man das sehen. Also ich glaube, wir haben 80 Labore ausgestattet mit unserer Software. Das ist dann auch mittlerweile teilweise auch Software-Systeme von befreundeten Unternehmen, also Videoanalyse-Software früher und jetzt seit 3 Jahren gibt es so eine markerlose 3D-Bewegungsanalyse. Das ist also total latest shit. Da kannst du jetzt mittlerweile, da läufst du in normalen Klamotten auf dem Laufband und wirst dann von den Kameras, das sind so zwei 3D-Tiefensensor-Kameras, die so kalibriert vor dir stehen, automatisch erfasst und die Kamera misst dann sogar die existierenden oder die auftretenden Kräfte an den, ich sag mal, an den Nahtstellen der Segmente, sprich also, was man als Gelenk bezeichnen würde. Und dann können wir also die wirkenden Gelenkkräfte damit messen und Impact-Kräfte, weil was habe ich gelernt über die Jahre? Es sind nicht die Winkel, die einen irgendwie verletzen. Früher hat man immer geglaubt, du hast irgendwie hier einen zu großen, ich sag jetzt mal Achillessehnenwinkel, also so, du pronierst zu stark, ist halt immer mal wieder so ein Wort, was fällt. Mittlerweile ist es nicht mehr so, also es ist nicht der Winkel, der dich krank macht, da ist man also forschungsmäßig jetzt komplett von ab, sondern es sind eben die Kräfte und die einwirkenden Kräfte, die auf deinen Stützapparat einwirken, die verletzen dich und die muss man sich eben dediziert anschauen und darauf eben die Maßnahmen entwickeln. So.
Was machen die Läufer falsch, die zu dir kommen oder machen die bewusst was falsch?
Ach nee, bewusst macht ja keiner was falsch, ne? Aber sagen wir mal so, was habe ich früher falsch gemacht? Was machst du klassisch, wenn du anfängst mit Laufen, dann läufst du das erste Mal los. Das hat sich ja heute auch alles geändert und entwickelt, aber früher bist du halt, ja, Hauptsache Langschritt, ne? Also Hauptsache irgendwie schnell sein, weil wie kriegst du Geschwindigkeit beim Laufen? Über 2 Faktoren, Schrittlänge und Kadenz, also eben wie viele Schritte machst du pro Minute? Das sind die beiden Faktoren und da sagst du dir natürlich, mach ich schön lange Schritte. Wie kriegst du lange Schritte hin? Die machst du natürlich so, dass du nach vorne rausstemmst, also viel vor dem Körperschwerpunkt arbeitest und da aufsetzt über die Ferse. Fersenlauf machen jetzt sowieso mit 95% die meisten Läufer. Aber man soll den möglichst, und das ist eben das große Learning, dichter an den Körperschwerpunkt ranziehen. Also viel dichter unterm Körper aufsetzen und viel weiter nach hinten rausstemmen. Und das ist eben, das wusste man früher auch schon, ne? Also in der Leichtathletik. Aber wir hatten ja keinen Leichtathletiktrainer. Also du bist ja einfach losgelaufen. Es wusste ja keiner irgendwie, wie es geht. Also es ist ja alles so ein Learning by Doing, ne? Mhm. Gewesen. Und das war eben, das Doing war bei mir eben immer irgendwie anscheinend falsch. So verletzt ständig.
Gibt es die ideale Lauftechnik, das einheitliche Lauftechnikbild, wo wir alle hin müssen?
Nee, gibt es nicht. Es gibt schon ein Idealbild, daran kann man sich orientieren, aber es gibt nicht die eine Lauftechnik. Also nicht so wie beim Schwimmen, wo du sagst, das ist jetzt hier die Stilistik, so sollte man schwimmen. Wenngleich sich das ja auch immer, Brustschwimmen haben wir schon mal drüber gesprochen, wie viele Züge die mittlerweile, das hat sich ja auch geändert, dass die viel mehr unter Wasser verbringen als über Wasser. Aber beim Kraulen ist die Technik ja eigentlich sehr, sehr stabil auch über die letzten Jahre geblieben. Beim Laufen, schon, also es gibt schon mittelfußorientiert sollst du laufen. Du sollst eben so ein gewisses Bouncing haben, also schon so eine gewisse Flughöhe reinbringen. Du sollst auch gerne mit viel Kraft aufkommen. Also du sollst auch richtig in der Landephase Load, Kräfte entwickeln.
Okay.
Warum laufen Sprinter, ganz kurzer Exkurs, warum laufen Sprinter so schnell? Sprinter haben das einzigartige Vermögen, ganz viel Kraft innerhalb von kürzester Zeit auf den Boden zu bringen. Und dadurch können sie eben so große Schritte und so schnell laufen. Und wenn du immer nur sagst, ich schleich vor mir hin und will keine Kraft auf den Boden bringen, das ist jetzt wieder so ein Shortcut irgendwie zu dem ganzen Thema Dämpfung im Laufschuh und so weiter und so fort, ist auch das letzte Wort lange noch nicht gesprochen. Also lieber mehr Kraft auf den Boden bringen, also ich sage auch immer, lieber weniger Dämpfung im Laufschuh haben, mehr Kraft auf den Boden bringen, das macht dich schneller. So, also auch wirklich eine härtere Landung, aber denn über den Mittelfuß dicht vom Körperschwerpunkt. Also nicht weit nach vorne rausstemmen, über die Ferse, gestrecktes Knie, das soll nicht sein. Also 15 Grad gebeugtes Knie in der Landung. Wenn du das schaffst, film dich mal von der Seite selber oder sag mal, einem Trainingskollegen kannst du ja heute mit einem Telefon ganz schnell machen, mit Highspeed und dann mal irgendwie mit so einem Winkelwerkzeug, wenn du 15 Grad Kniebeugung hast, schaffen die wenigsten, also 10 Grad ist gut zu schaffen, 15 Grad sehr schwierig, dann ist aber schon mal viel erreicht zu einer guten Lauftechnik in die Richtung.
Ja, Lauftechnik lässt sich ja heute ganz einfach messen. Jede Uhr am Handgelenk bringt schon Metriken mit, die man früher einfach nur ganz schwierig ermitteln konnte. Es gibt Sensoren an Schuhen, es gibt Sensoren ja überall quasi. Wie siehst du diese Entwicklung? Werden die Leute nicht überfordert?
Schwierig. Ich habe mir das auch mal alles natürlich, ich gucke mir das alles immer an, auch Wattmessung für Läufer ist ja auch ein Thema. Also wenn du das dann alles machst, dann kannst du abends schon vor der Lauf, also wenn du nächsten Tag laufen willst, kannst du abends schon kaum einschlafen, weil du daran denken musst, habe ich jetzt auch alles aufgeladen, hängt alles an der Lade, die ganzen Pots, die du dir anschnallen musst, also das ist immer total nervig, dann musst du die mit deinem Telefon synken. Also ich find's fast ein bisschen zu viel, weil Laufen ist für mich auch irgendwie, hat viel mit Purismus für mich zu tun. Also mittlerweile, ja, ich laufe jetzt sehr gerne. Ich liebe das Laufen, so mittlerweile kann ich. Früher habe ich es gehasst. Heute liebe ich es. Warum? Weil, wissen wir alle, ist eine super Sportart, kannst du immer super schnell machen. Ich liebe es, fremde Städte laufen zu erkunden, morgens um 6 aufzustehen, durch die Stadt zu laufen, den Müllmännern bei der Arbeit zuzugucken. Also so ein besseres Sightseeing gibt's für mich ja gar nicht. Und das wirklich überall auf der Welt, wo ich bin, ist das immer, mache ich das auf jeden Fall immer. Und diese ganze Technologie, ich meine, es bleibt abzuwarten, was noch alles kommt. Das Ganze muss irgendwie simpel sein. Was auf jeden Fall gut ist, so ein Kadenzgerät, also dass du weißt, wie viele Schritte machst du pro Minute, das hilft. Die Flughöhe kann man berechnen, also Lumo, das gibt so einen tollen Tracker, der heißt Lumo, den machst du dir hinten ans ISG-Gelenk, also hinten an der Hose fest, gut, wackelt da auch immer noch so ein bisschen. Der trackt auch schon mal ganz, ganz viele Daten. Ja, das machst du dann 3-4 Einheiten, dann weißt du eigentlich, was du verbessern musst. Schwierig, das umzusetzen. Also das Ergebnis ist wirklich immer, es ist echt, echt harte, disziplinierte Arbeit, herzugehen und zu sagen, ich will jetzt meine Lauftechnik verändern.
Ja.
Das ist nicht einfach.
Ich weiß, ich habe eine zu geringe Kadenz, also ich,
ja. Willkommen im Club, so, also ich auch, weiß ich auch.
Ja. Und wenn ich das verbessern will, dann stelle ich fest, ich puste viel mehr, es ist anstrengender und ich werde nicht schneller. Ja. Ich gebe das schnell auf. Ja. Ja. Kann man das lernen oder ist das so individuell, dass man sagen muss, ich bin
das voll kannst du lernen, aber Frank, jetzt, also was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
Ja, also ich bin doch ganz einfach.
Ja, genau. Ach, Entschuldigung, ja, Mensch, ist schade. Mist. Nee, also du musst es wirklich in jungen Jahren anfangen, ne? Also so die ganze, ich sag mal, leichtathletische Grundausbildung, die sollte mit 13, 14, 15 in den Jahren irgendwie optimalerweise erfolgen. Und das wird halt von Jahr zu Jahr schwerer. Aber du kannst was ändern, ja, aber das dauert ein Jahr. Es dauert 6 Monate. Nee, es dauert ein Jahr, bist du wirklich, und dann musst du auch mit einer Willensstärke daran arbeiten und dran sein. Also ich habe zum Glück meine Lauftechnik umstellen können, aber weil ich es eben auch wollte und habe ja früher bin so stark über die Ferse gelaufen. Ich habe mir sogar immer die zum Schuster gebracht, also nun habe ich ja da bei so einem Schuster gearbeitet und immer neue Gummielemente hinten auf die Ferse geklebt. Also weil ist ja nicht so, dass du ständig neue Laufschuhe gekauft hast, sondern das hast du dann einfach zum Besohlen gegeben und hinten nochmal die Absatzecke neu besohlt. Ja. Das hat man früher gemacht, heute machst du es nicht mehr.
Das hat dann 8 Mark gekostet und ein neuer Laufschuh kostete 100 Mark. Ne?
Also, ja, so in etwa, ne? Ja. Genau.
So wird die Lebenszeit in Junioren, Altersklassen des Laufschuhs dann verbessert, verlängert.
Ja,
das ist jetzt vielleicht für viele ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil die 6 Monate oder das Jahr bis zum nächsten Wettkampf, die haben jetzt viele unverhofft. Durch die Corona-Krise finden Wettkämpfe flächendeckend nicht statt. Aber auch die Städten, wo man euch im Labor besuchen kann, sind größtenteils geschlossen. Aber es gibt ja noch Sohlen von euch. Und die kann man auch online.
Es gibt noch so, die kann man auch zum Glück online. Da haben wir auch echt einen super coolen, so einen Profilfinder. Also da gehst du, musst du deinen Fußtyp selber zu Hause analysieren, deine Beinachse. Also es ist immer, unsere Sohlen sind immer, immer ein Mix aus Fußtyp und Beinachse. Also alle, die nur sagen, ich guck mir nur deinen Fuß an, das ist also lange nicht die halbe Miete. Also der Fuß hängt am Bein und das Bein hängt an der Hüfte. Und eigentlich ist die Hüfte der Bewegungstreiber. Da kommt die Aktion her und was am Fuß stattfindet, ist immer eine Reaktion. So, also das heißt, wenn ich irgendwas am Fuß habe, dann werden die ursächlichen Beschwerden meistens aus der Hüfte kommen. So, trotzdem kann ich natürlich mit Intervention im Bereich des Fußes schon viel, manchmal nicht so viel erreichen, also gerade für Verletzte, ist ein ganz tolles Mittel, das auszuprobieren. Wir haben so viele positive Feedbacks zu unseren Sohlen, wo die Leute sagen, hey, wow, nie mehr ohne, ich bin jetzt verletzungsfrei. Also es scheint ein Riesenthema, muss ich ja selber bei mir auch sagen, ein Riesenthema zu sein, Verletzung, Trainingskonstanz einfach zu halten, verletzungsfrei zu laufen. Und beim Radfahren ist es dann eher eine spezielle Radsohle habe ich eben auch entwickelt. Beim Radfahren ist es ein anderes Thema, da hast du ja nicht das Thema Verletzung, da hast du einfach Thema taube Füße, einschlafende Füße und wir haben auch tatsächlich, wenn du da so eine Sohle in Schuh machst, hast du auch eine bessere Kraftübertragung, also alles gemessen und in Studien nachgewiesen, also ja, funktionieren, genau, und die kann man online bestellen mit so einem Profilfinder. Und dann kommt die frachtfrei zu dir hin und wunderbar, klappt toll.
Der normale Weg zur Sohle, wie ihn viele kennen, ist doch 3 Termine beim Orthopäden, Vermessung, ja. Ab ins Orthopädie-Schuhtechnikerhaus, nochmal Vermessung und dann bekommt man irgendwas, was aussieht wie, wie vor 50 Jahren, so ein Lederding irgendwo, wo irgendwelche Keile drin sind und dann muss man noch 3-mal hin, um zu gucken, ob das noch alles passt und man traut sich nie, diese Dinge auch in modernen Laufschuh reinzupacken, weil man denkt, ja, okay, für den Straßengebrauch sind die okay. Das ist der klassische Weg in Deutschland und ihr sagt, ja, das kann aber jeder selber mit dem Online-Konfigurator genau. Für sich rausfinden.
Ja, das ist der klassische Weg und der ist ja auch nicht, da ist sehr, sehr schwierig. Also das ist ja auch ganz schwierig, die Leute davon zu überzeugen. Also weil alle sagen, ja, das muss hier so ein Arzt mir verschreiben und dann muss ich eben ins Sanitätshaus. Ich will das ja auch gar nicht schlecht reden. Es gibt ja eben auch Beschwerdebilder, wo man sagt, ja, da musst du jetzt so ein Klopper dir in den Schuh legen. Vielleicht kann das was bringen. Ich will das auch gar nicht antreten, hier irgendwie dieses Medizinfeld irgendwie zu verändern. Aber was ich einfach machen will, ich will einfach die Sportsohle, ich will ein neues Produkt einfach entwickeln und einfach den Leuten sagen, hey, uns geht's um Passform, um Fit, um richtig, du, wenn du die in den Schuh reinlegst, dann hast du so einen richtigen Type Fit. Also es fühlt sich einfach, der Schuh fühlt sich viel besser an. Also ich erlebe das ja auch immer wieder jedes Mal, wenn ich laufe und Rad fahre und Freunden die Sohle dann natürlich auch zur Verfügung stelle. Ich kenne die Gesichter, ich kenne die Reaktion. Und ja, und wie ist es eigentlich wirklich? Diese ganzen Orthopädie-Konzepte, was du eben sagtest, meistens knallhart und mit Leder und da rutschst du drauf rum und dann sagt dir irgendwie derjenige, der dir die verpasst hat, das muss so sein, das muss auch Blasen kriegen, das muss auch wehtun. Das ist alles totaler Bullshit. Also es ist totaler Bullshit. Stell dir mal vor, du kaufst dir Schuhe so. Du gehst in den Laden und dann sagt dir ein Verkäufer, ja, der muss so hart sein, das muss drücken an der Stelle, das wird schon wieder weggehen. Macht doch kein Mensch. Also du kaufst ja deine Schuhe auch so, dass du sagst, hey, da fühle ich mich gut drin, ich laufe die mal Probe. Und genauso muss es eben auch mit der letzten Meile, mit der Insole sein. Also wir sagen da auch nicht Einlegesohle zu oder Einlage, sondern Insole, weil wir uns da ganz bewusst von abgrenzen wollen. Die muss eben auch gleich richtig sich gut anfühlen. Und wenn die sich von Beginn nicht gut anfühlt, dann nimmst du entweder bei uns ein anderes Profil. Also wir haben so 3, so High, Mid, Low, also je nachdem für welchen Fuß und welche Beinachse du hast, 3 unterschiedliche Profile. Und die soll sich gleich beim Reinlegen in den Schuh, musst du gleich sagen, wow, das ist sie, cool. Und wenn es nicht ist, dann nimmst du halt die niedrigere oder die höhere Variante. Wenn du sagst, ich möchte lieber bisschen mehr Stütze haben oder oh, das ist mir zu viel. Hey, alles gut. Das entscheidest du im Grunde genommen als Sportler, als Individuum selbst. Und das ist das große Learning. Da gibt es auch Studien zu, die genau das belegen. Und nur wenn dieser Komfort und dieses oh ja, Bequemgefühl auch eintritt, dann haben wir eine Verletzungsreduktion. Gibt es ganz große Studien. Ja, und das fehlt einfach in der ganzen Diskussion um diese orthopädischen Einlagen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, sage ich mal.
Ja, warum bringen die Schuhe das nicht selber mit?
Nee, damit würden die Schuhhersteller sich das Feld eingrenzen. Also der Schuhhersteller ist ja gut damit beraten, einfach seinen flachen Sockliner, so eine EVA-Sohle, die deckt ja nur die Nähte ab, mehr macht das Ding ja nicht, im Schuh zu haben, dass da wirklich der Plattfuß bis zum Hohlfuß reinpasst in den Schuh und das sagt,
dieser
ja,
Lappen,
okay,
der immer drin liegt, ja.
Der Lappen, der immer drin liegt, genau, der kommt raus. Also ich sage auch nur Platzhalter dazu, weil dafür kommt dann eben die Curex rein und die fittet dich dann von innen. Also, und das kann eben der Schuhhersteller nicht bieten, weil der würde automatisch sein Schuh einem kleineren Publikum zur Verfügung stellen. So, und das ist eben die große Chance, dass wir da dem Athleten besser helfen können an der Stelle.
Das heißt, wie viele verschiedene Varianten gibt es?
10 verschiedene Sportarten, also 10 verschiedene Varianten und jede Sohle dann immer in 3 Profilen. Also die ziehen wir durch. Also letzte Entwicklung ist jetzt gerade eine Golfsohle, die wir jetzt gerade gelauncht haben für Golfspieler.
Okay.
Und
das heißt, als Läufer habe ich die Auswahl aus 3 verschiedenen Sohlen in den verschiedenen Größen dann wahrscheinlich.
Ja, klar. Beim Laufen haben wir sogar noch 2 Laufsohlen. Wir haben aber die Run Pro und die Run Expert. Die Run Expert hat noch so Neurostimulatoren, um tatsächlich die Lauftechnik noch ein bisschen zu beeinflussen. Also da haben wir so Gel-Dots drin. Die bringe ich dann mehr zum Mittelfußlauf. Also für alle, die sagen, ich brauche eine Unterstützung, ich will mehr Mittelfußlaufer werden, ist das Mittel der Wahl, die Run Expert. Aber ansonsten ist unser totaler Verkaufsschlager die Run Pro. Und die gibt's dann immer in diesen 3 Profilhöhen und natürlich in 6 Größen. Die musst du dann immer so ein bisschen zuschneiden. Also die haben wir immer, ich glaube, 13 mm Größensprünge, also vorne immer ab und an vielleicht ein bisschen zuschneiden.
Ja, wie sieht das aus mit der Haltbarkeit? Die halten dann so lange wie ein Schuh, oder?
Ja, die halten so lange wie ein Schuh, okay. Genau. Der Amerikaner sagt 400 Meilen. Also ich muss sagen, wie lange hält ein Schuh? 1000 bis 1200 Kilometer. Also es gibt aber auch Läufer, die zerstören alles. da hält ein Schuh dann einfach nur 600 Kilometer. Aber ich dicken Daumen, 1000 bis 1200 Kilometer kannst du den Schuh eigentlich gefahrlos laufen. Das ist tatsächlich die gute Meldung an dieser Stelle für euch. Und so lange hält die Sohle eben auch.
Okay. Und sie macht schneller. Da bist du überzeugt von.
Sie macht, also schneller machen, schneller wirst du, wenn du schneller läufst. So, sie hilft dir beschwerdefrei zu trainieren und deshalb macht sie schneller.
Okay.
Es ist jetzt nicht so, es gibt Leute tatsächlich, mit Patrick Lange war ich auch vor langer Zeit mal, da war er noch Physiotherapeut und lange nicht so bekannt und da wollte ich Patrick tatsächlich als Referent für unsere Akademie gewinnen und habe ihm gesagt, hier Mensch, probier mal die Sohle und da hat er die Sohle in den Schuh gelegt und 2 Tage später mir ein Feedback geschrieben, ey, Wahnsinn hier, ich bin meine Hausrunde gleich irgendwie 4 Sekunden pro Kilometer schneller gelaufen und ich nur so, oh Patrick, du solltest die doch noch nicht gleich auf Vollgas probieren und reinlegen. Mittlerweile kennt man ihn ja auch und weiß, wozu er imstande ist und ja, und beim Radfahren hat er eben auch ist mir zu Ohren gekommen, getestet und war auch mit der Sohle schneller als ohne auf der Bahn oder im Windtunnel. Muss ja auf der Bahn gewesen sein, aber ja, also sie kann, aber sie macht eigentlich schneller dadurch, dass du verletzungsfrei trainieren kannst. Das wäre alles andere, wäre jetzt ja Hokus Pokus, wenn ich hier was erzählen würde. Probiert's einfach selber aus. 30 Tage Rückgaberecht, so. Aber ich habe niemals gesagt, dass sie schneller macht.
Die Laufschuhindustrie lässt sich ja alle Nase lang was Neues einfallen. Und ist ja gerade der große Trend da, dass sich Sohlenkonzepte komplett ändern. Müsst ihr euch da auch drauf einstellen? Oder wie siehst du überhaupt diese ganze Entwicklung, die sich da gerade abspielt?
Ja, die große Entwicklung ist ja tatsächlich im Augenblick jetzt diese Carbonsohlen, ne? Also durch Kipchogis Fabellauf, würde ich jetzt mal sagen, unglaublich, da ist dieses Konzept gelaufen. Tatsächlich kommt dieses ganze Carbonsohlenkonzept aus der Orthopädie. Und das gibt es schon, also aus der Orthopädie-Schuhtechnik, das gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist also quasi so eine Abrollsohle, die baut man in orthopädische Schuhe ein. Also dieses Konzept bei Leuten mit einem bewegungseingeschränkten Sprunggelenk, um da Schmerzfreiheit zu erwirken. Und man hat einfach geguckt, Mensch, was gibt es noch für Konzepte, die noch nicht im Laufschuh drin sind? Und hat man irgendwie angefangen, das in den Laufschuh zu adaptieren. Wenn du so einen Schuh anguckst, der ist ja auch total hoch in der ganzen Bauhöhe, hat dadurch wieder große Kipphebel, also ist auch lange, lange, lange nicht für jedermann so ein Carbon-Schuh. Ja, und ich meine, ich bin selber jetzt noch nicht gelaufen, so ein Konzept, aber von der Sache her gibt es dir so ein Kipphebel nach vorne in der Abrollung und was passiert, was das Ding bewirkt, ist, du legst deine Drehachse um gut 2 Zentimeter weiter nach vorne. Soll heißen, normalerweise stößt du dich über das Großzehengrundgelenk Grundgelenk beim Laufen ab. Also Großzehengrundgelenk, das ist ja vom großen Zeh dieses Hauptgelenk, ne? Das große Gelenk am großen Zeh. Und mit dieser Carbonrolle schaffst du es, den Abstoßpunkt circa 2 Zentimeter nach vorne zu bringen. Das ist das Konzept. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viele Schritte brauche ich für einen Marathon, für 10.000 Meter. Wenn ich mit jedem Schritt 2 Zentimeter gewinne, was macht das am Ende aus in der Zeit? Und wenn wir das bei Kipchoge umlegen, kommen wir im Endeffekt ziemlich genau auf diesen Zeitgewinn, den er hat. So, Das ist es. Also er macht nicht schneller, sondern du hast 2 Zentimeter längeren Schritt. Mhm. Das ist so. Und das macht dich dann eben Schrittlänge und Kadenz. Ne? Das macht eben Geschwindigkeit.
Funktioniert das für jeden oder muss man da schon wie Kipchoge laufen, um davon zu profitieren?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, das ist wirklich für die oberen 10.000. Ne? Also es ist sicherlich ein Spaß, das mal auszuprobieren. Und die werden auch ihre Käufer finden, weil die Leute einfach sagen, ich will es einfach mal ausprobieren, ich will diesen Schuh mal laufen. Ob du den dann auf Dauer laufen wirst, ich glaube es nicht. Es ist einfach es ist jetzt ein Trend, es ist so ein Speedschuh, du musst halt richtig mit Gas laufen. Vor allem darfst du keine Fehlstellung haben, weil diese Sohle, um diese Carbonplatte einzubauen, musst du eine Bauhöhe von fast 4 Zentimetern in den Schuh einbauen. Also früher mal in der Minimal-Ära, vor ein paar Jahren, da hat man Schuhe gebaut, die waren so 1 Zentimeter hoch. Normale Rückfußhöhe durchschnittlich ist so 23 Millimeter, das ist so eine durchschnittliche Rückfußhöhe. Und jetzt auf einmal hast du ein 40 Millimeter, also 4 Zentimeter Rückfußhöhe. Das erzeugt eben Kipphebel. Und wenn du eine Fehlstellung hast, also und du stehst auf High Heels, dann hast du natürlich, ich will ja nicht sagen eine Umknickgefahr, aber ja, du hast natürlich einen Kipphebel, du bist wackelig eher im Schuh und das kann schon zu Problemen führen. Aber wie gesagt, es ist nicht der Winkel, der krank macht, es sind die Kräfte. Also da bleibt es abzuwarten, was diese Konzepte, wenn sie dann erstmal, ich sag mal, in der breiten Masse ausgerollt sind, für neue Beschwerden mit sich bringen in der Läuferschaft. So.
Das hast du auch gesehen in den 20 Jahren, die es deine Firma gibt, dass es auch Entwicklungen gab in der Industrie, die eher zum Gegenteil geführt haben als zu dem, was man erhofft hatte, dass die Leute mehr
klar, also 2000, also ziemlich genau ums Jahr 2000, da war ja der Stabilschuh in aller Munde. Da hat man also, da gab es mal von Nike so ein Air Equilibrium, hieß der Schuh sogar. Der hatte so starke Plastikverstärkung auf der Innenseite, weil man unbedingt jetzt diese Pronationsbewegung, also dieses Abflachen und Einwärtsdrehen des Fußes, dem Ganzen den Garaus machen wollte, weil es nun so viele Studien gab, die sagten, Pronation verletzt uns und macht dich krank beim Laufen. Ist alles gar nicht so. Es ist also alles völlig widerlegt. Das war, man hat einfach nur auf einen Faktor geguckt und der war falsch. Der ist nicht relevant gewesen. Und daraufhin hat die Industrie ist natürlich da aufgesprungen und hat gesagt, da machen wir jetzt Produkte. Also die Industrie braucht ja immer irgendwie irgendwie eine Idee und baut dann neue Produkte. Die ist ja ständig gezwungen, neue Sachen rauszubringen. Und insofern bleibt es auch hier abzuwarten. Dann hatten wir die Minimalschuh-Welle 2006 durch den ersten Nike Free ausgelöst. Gibt's ja immer noch in sehr puristischer Form. Ich sag mal so mit ganz, ganz, ganz dünnen Sohlen heute noch diese Barfußschuhe. Wird's auch immer weiter am Markt geben, aber haben leider nicht die Verbreitung gefunden, wie ich es gerne gehofft hätte. Also insofern sind wir heute mit Hoka in eine ganz andere Richtung wieder unterwegs. Ne? Total viel Dämpfung. So wird es immer weitergehen. Also ist das Spiel, wir tragen beim Triathlon noch wieder Badehosen in 10 Jahren. So. Nee, ich weiß es nicht, aber ständig es muss immer was Neues geben. Es muss immer vorangehen. Und das Abgefahrenste ist ja was im Radbereich, dass es sogar jetzt da elektronische Bremsen gibt, ne? Irgendwie jetzt auf dem Mountainbike gesehen, vor kurzem elektronische Bremsen, die dann eine Hydraulik ansprechen. Also du hast quasi keinen Bautenzug mehr. Aha, aha. Ob man das will, hast vergessen, den Akku aufzuladen. Oh, ich weiß nicht. Ja. Also wäre nicht meins.
Ja.
So.
Ja. Siehst du Trends, wo es beim Laufschuh noch hingeht oder ist irgendwann mal der perfekte Schuh komplett ausgereift und schneller?
Niemals. Niemals. Trends beim Laufschuh, ganz klar das Thema Mittelsohle, also das Material. EVA ist mal irgendwann erfunden worden. EVA, also ist das zu 98% gängige Zwischensohlenmaterial, was verbaut wird. Der eine spuckt mal links, der andere spuckt mal rechts rein. Also dann heißt es bei dem einen Fresh Foam und bei dem anderen heißt es, na, Boost ist jetzt wieder ein PU-Material, etwas anders. Aber das wird dann anders benamst. Aber im Kern ist es alles EVA-Material. Das hat man einfach mal erfunden. Das ist schön leicht. Aber noch nicht optimal. Ich glaube, wenn die ganze TPU, also das, was Adi mit Boost gemacht hat in Zusammenarbeit mit BSF, was ja auch Saucony in einigen Schuhen drin hat, das funktioniert ja schon mal gut, ist aber auch vom Laufen manchmal zu weich eingestellt. Also da muss man auch, dieses ganze Thema Härtegrade ist noch völlig unausgekocht. Was auch überhaupt nicht in der Industrie berücksichtigt wird, ist Läufergewichte. Also du kaufst jetzt ein Schuhmodell in Größe 34 und das andere in den gleichen Schuh in 48. Die haben beide die gleiche Härte. Die sind beide gleich weich oder gleich hart im Schaum. Aber der Größe 34 Schuh, da wird, ich sag mal, von einer asiatischen Läuferin mit 40 Kilo gelaufen. Naja, unter 48 Kilo Schuh kannst du dir denken, wer da drin läuft. So. Mhm. Aber beide laufen in der gleichen Härte. Fragt man sich ja auch, hey, da ist doch noch viel mehr, da geht doch noch viel mehr. Bei unseren Sohlen machen wir das zum Beispiel. Also je nachdem, wenn die Sohlen größer werden, wird das Brückenmaterial unter Mittelfuß bauen wir entsprechend dicker und spritzen wir anderes Material ein. Also da setze ich das schon um, genau diese Erkenntnis, die wir da haben. Das ist in der Laufschuhindustrie nicht der Fall. Und insofern wird auch überhaupt das ganze Thema Material nochmal einen ganz neuen Schritt machen. Denn man ist auf dem Bereich Außensohle, ja, hat man auch mal. Da forscht Essex ein bisschen dran rum, so nach dem Motto, okay, für welche Witterungsbedingungen setze ich diese Sohle ein? Also ist es jetzt feucht, ist es warm? Aber das würde ja bedeuten, dass du einen Schuh mit drei verschiedenen Außensohlen hast und je nachdem, was für ein Wetter jetzt beim Rennen ist, ziehst du denn die Sohle 1, 2, 3, also die Außensohle 1, 2, 3 an. Ne? Und im Bereich des Uppers, da ist man also auch, ich denke mal, schon ziemlich gut aufgestellt, also mit den ganzen Knitted Technologies, also dieses gestrickte Upper, kann man auch schon tolle Sachen mitmachen. Im Rennbereich schwieriger, aber so im Fashion-Bereich sind die natürlich toll, diese Sachen. Und aber ansonsten hat man schon sehr viel gemacht über die letzten Jahre, auf jeden Fall.
Jetzt hast du so viel Schuherfahrung. Gibt es irgendwann den Korix-Schuh? Made by the first Triathlon-Weltmeister?
Ja, ach, das ist natürlich immer wieder ein Riesenthema. Ich werde auch von vielen Leuten immer wieder, Mensch, wann machst du mal einen Schuh? Aber wenn das ist, also einen Schuh zu machen, ist das eine, also einen Schuh zu designen, den in Vertrieb zu bringen und in Umlauf zu bringen, ist was ganz anderes. Und außerdem ist es so, wenn ich einen Schuh baue, verliere ich meine Unabhängigkeit. Also wie gesagt, ich arbeite ja mit 36 Brands zusammen in der Schuhdatenbank. Also wir messen, wir sind gepartnert mit allen Schuhbrands, kriegen die Schuhe zweimal im Jahr von denen geschickt, messen die durch, auf Dämpfung, auf Rebound, auf Stackheit, also wie viel Sprengung, also wie ist der Höhenunterschied. Und das will ich mir eigentlich nicht. Und in dem Augenblick, wo ich ja selber einen Schuh entwickeln würde, würde ich mir diese Unabhängigkeit nehmen. Also das ist auf jeden Fall ein großes Con. Ein Pro wäre natürlich einfach nochmal zu sagen, hey, ich mach's jetzt einfach nochmal. Aber das Ganze zum Erfolg zu bringen, bei denen, ich meine, wir haben ja nun mit True Motion gerade wieder einen neuen deutschen Player im Markt, alles Gute dem Team. Das ist jetzt hast du Corona, dann kannst du ein Wahnsinn. Kannst ja nicht mal zur Abnahme nach China fliegen im Augenblick, um die Produktionssamples freizugeben. Also so, und dann hast du, hast ja ständig was. Also, ob man das noch will, es juckt mir schon, ja. In meinem Insta-Feed sind natürlich alle Schuhdesigner und ich gucke mir das immer an, was die so rausbringen. Und es kribbelt, aber ich will hier nichts versprechen, kann nichts sagen. Ich weiß es nicht.
Ja. Kribbelt das mehr als die späte Quali für den Ironman Hawaii?
Oh. Okay, also die Traumgeschichte wäre, bau deinen eigenen Schuh und mach damit Hawaii. Das willst du ja bestimmt jetzt hören. Ja, ich weiß nicht, Ironman Hawaii ist natürlich, das kribbelt auch. Aber es schmerzt doch jetzt schon, wenn ich dran denke, dass ich noch einen Marathon zum Abschluss laufen müsste. Hey, ich bin letztes Jahr in New York gelaufen. Das war schon anstrengend genug. Okay, ich muss auch sagen, ich habe irgendwie 3 Wochen dafür trainiert. Das hat nicht so richtig hingehauen, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und nee, mir macht's eigentlich mehr Spaß, so Ausdauersport zur Freude zu betreiben. Und ich meine, selbst die Quali, Frank, hey, worüber reden wir? Du bist der disziplinierteste Mensch auf der ganzen Welt, der morgens auf die Rolle geht und seine 180 auf der Rolle. Ich könnte das nicht. Also ich bin da, ich glaube nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also so eine Resthoffnung ist auch immer in meinem Körper immer noch drin, auf jeden Fall, ja.
Irgendwann sehen wir uns da drüben, Björn.
Oh, Ja, ich hoffe.
Du,
ich
du kannst auch surfen. Du kannst vielleicht auch surfen. Ja, gehst du jetzt noch raus?
Ja, auf genau. Die das wäre ja das Ding. Also dass du hingehst und dann noch mal irgendwie am North Shore noch mal ein paar Wellen surfst. So, also die Mischung. Aber ich glaube, nach dem Ironman bist du auch erstmal nicht 3 Tage in der Lage, irgendwie explosiv auf dem Surfbrett aufzuspringen. Also insofern wird es auch schwierig. Und davor ist es einfach zu gefährlich. Also wenn du da irgendwie einen Crash baust oder den Fuß aufschneidest am Strand, das ist auch mal ganz schnell in irgendwelchen Riffen landest, dann kannst du nicht in Laufschuh gehen. Ist ja nicht jeder so eine harte Sau und fährt mit einer Glasscherbe im Fuß mal eben 180 Kilometer. Ne?
Wir haben sie alle und wir haben schon alles erlebt, Björn. Ich danke dir fürs Gespräch, wünsche dir ein schönes Osterfest an der Ostsee bei viel Sonne. Und ja, gehst du aufs Wasser in diesen Tagen, wo es noch ein bisschen frischer ist?
Leider nicht, wir haben keinen Wind. Also hier sind ja keine Wellen, ich kann hier nicht Wellen reiten, kein Wind. Also insofern werde ich Radfahren und laufen. Das mache ich immer noch sehr gern. Freue ich mich auch schon drauf, auf schöne Touren hier mit meinen Jungs. Also alles gut. Frank, ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen heiße Insights irgendwie zum Laufen hier der Community mitgeben konnte. Und wenn es dem einen oder anderen hilft, freut mich das sehr. Und ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, wir stellen den Link zu deinen Konzepten nochmal in die Shownotes rein und da kann sich das jeder anschauen. Ich danke dir fürs Gespräch, wünsche dir noch schöne Ostern und bis demnächst.
Gleichfalls, tschüss.